Sportfreunde, aufgepasst, es ist Montag, der 6. Juli und wir sprechen über zwei Deutsche im Viertelfinale von Wimbledon, eine sehr erfolgreichen Heim-EM und einen Award, bei dem wir seit heute Mittag wissen, wer die Nominierten sind, und all das bespreche ich mal wieder mit meinem höchstgeschätzten Kollegen Björn Jensen ist wieder da.
Hallo Konsti, vielen Dank für die erneute Einladung.
Ich freue mich riesig, denn es gibt wieder ein wenig was zu besprechen, und zwar lass uns direkt einsteigen, ich bin ein bisschen heiß auf Wimbledon. Jan-Lennard Struff steht nämlich im Wimbledon-Viertelfinale und ich kann mich noch gut daran erinnern, wie wir letzte Woche da saßen und gedacht haben, ja, ach naja, der Jan-Lennard Struff, der boah, tut sich auch schwer diese Saison etc. pp., man weiß es nicht so genau und naja, Zverev auch auf Rasen, weiß man auch nicht so genau, was da passiert. Und jetzt können wir sagen, zwei Deutsche im Viertelfinale, ich glaube, das ist mehr als das, mit dem man gerechnet hat.
Du bist wie immer in deiner Zeit ein kleines Stück voraus, denn Sascha ist noch nicht im Viertelfinale.
Der spielt heute Abend erst noch
gegen Jiří Lehecka. Aber wir gehen mal davon aus, guter Dinge, positive Optimisten, die wir sind, außer im Fußball-Konsti, dass Sascha das schafft. Und ja, definitiv, zwei Deutsche im Viertelfinale, zwei deutsche Männer im Viertelfinale, das gab es zuletzt 2012. Das waren damals Flo Meyer und Philipp Kohlschreiber. Und insofern, ja, überragend, freut mich sehr, gerade für Struffi, der ja noch nie in Wimbledon im Viertelfinale stand, Sascha übrigens auch noch nicht. Und jetzt dieses Top-Match gegen Sinner vor sich hat. Das ist natürlich ein Traum, da auf dem Center Court zu spielen. Ich weiß gar nicht, wie häufig Struffi schon Center Court gespielt hat. Einmal bin ich mir sicher, weil ich selber dabei sein durfte. Gegen Roger Federer war das. Mhm. 2019, meine ich, oder 18. Insofern super. Ich freue mich da riesig für Struffi, der auch ein, ja, glaube ich, dem fliegen im Moment auch alle Sympathien zu. Ich fand es niedlich oder auch richtig berührend, was Sascha über ihn gesagt hat.
Ja.
Er sei ein echter Teddybär und er hätte kein Gramm Böses in sich. Das finde ich schön und ich glaube, das kann jeder, der ihn so ein bisschen kennenlernen durfte, auch unterstreichen. Der Typ ist einfach überragend und ich gönne ihm nur das Beste.
Ja, lass uns kurz aufs Achtelfinale schauen. Da hat er im fünften Satz dann gewonnen, weil sein Gegner, Hubert Hurkacz aus Polen ist es, glaube ich, dann aufgegeben hatte. Ich glaube, ab dem dritten Satz hatte er damit zu kämpfen, mit Hüfte war es dann am Ende irgendwie. Er holte oft den Physio aufs Feld, also da war wirklich, ja, da war was drin beim Gegner, aber nichtsdestotrotz, Struffi hatte die ersten beiden Sätze verloren, lässt sich aber dann nicht hängen und zieht dann durch und gewinnt dann eben im fünften Satz durch die Aufgabe des Gegners, aber trotzdem auch auf dem Weg dahin hat er richtig, richtig starke Spiele gezeigt, oft lange gekämpft, aber ich meine, wenn du am Ende im Viertelfinale stehst, fragt auch wahrscheinlich nicht mehr so viel danach, wie du da hingekommen bist irgendwann.
Ja, wir haben es ja letzte Woche schon angedeutet, bei Struffi ist es halt immer der Aufschlag, der entscheidend ist. Und gestern im ersten Satz hatte er keine gute Quote, den hat er dann relativ klar abgegeben, aber dann war er wieder da und das ist eben, wenn der kommt auf Rasen, dann geht er normalerweise immer in den Tiebreak und dass er den nicht gewinnen kann, wird auch schon häufig genug gezeigt. Also insofern, gegen Sinner, der jetzt auch langsam wieder in die Form zu kommen scheint, die er vor den French Open hatte, glaube ich, ist klar, braucht man nicht drum rumzureden. Das ist dann spielerisch dann auch nochmal eine andere Nummer. Da kann man dann auch durchaus mal einen Break kassieren, egal wie stark man aufschlägt. Nur letztendlich, auch Sinner hat man gesehen, an den ersten Runden ein bisschen, musste erstmal wieder reinfinden. Jetzt scheint er on track zu sein, aber wollen wir mal schauen. Und das Gute ist, es kann das deutsche Aufeinandertreffen erst im Finale geben. Insofern.
Nehmen wir. Ich war ja wirklich ein wenig, ich möchte nicht sagen schockiert, sondern eher erschrocken oder erstaunt über das Alter von Jan-Lennard Struff. Weil ich hatte ihn gar nicht so, in Anführungsstrichen, alt im Kopf. Weil ich finde, er sieht irgendwie mit seiner frechen Frisur, die er dann doch manchmal noch hat, aus wie Ende 20, Anfang 30 oder sowas. Aber dass er ja schon 36 Jahre alt ist, das hatte ich so auch gar nicht auf dem Schirm. Umso schöner natürlich, um nochmal so weit ins Viertelfinale zu kommen. Lass uns aber auch direkt über den zweiten, Deutschen, sagen wir jetzt mal, Ich will noch nicht Viertelfinalisten sagen. Deutschen sprechen, der im Achtelfinale steht. Lejecka ist der Gegner. Du hast es schon angesprochen. Und von Sascha ist das bisher eine makellose Leistung, oder?
Ja, das kann man so festhalten. Also es ist im Prinzip die Hoffnung, die man hatte, dass ihm die Thematik mit den French Open einen Schub verleiht oder auf jeden Fall nicht hemmt dann beim nächsten Grand Slam Turnier. Ich glaube, das ist ganz deutlich zu sehen und ich finde auch, da kann man auch aus Saschas Sicht, kann er durchaus sehr zufrieden mit sein, wie er bisher auftritt, da glaube ich schon. Also da ist nicht vermessen, dass ihn durchaus einige oder viele ja schon auch als Favoriten ansehen oder als definitiv Mitfavoriten. Ich glaube, dieser Rolle ist er bislang gerecht geworden, hatte jetzt, so ehrlich muss man sein, natürlich auch noch nicht das. Die gehen aus dem allerhöchsten Regal. Das kann dann im Viertelfinale, so er denn sich heute durchsetzt, das ist nicht ganz einfach, so er sich durchsetzt, dann kann es sein Freund Taylor Fritz werden im Viertelfinale. Ja, schauen
wenn
wir
das
mal.
So das kann ist, interessant sein. Da sprechen wir dann nochmal, weil Taylor Fritz ist ein bisschen sein Angstgegner, das kann man schon sagen. Aber Sascha macht das bisher ganz gut. Die letzten beiden Spiele gegen Giron aus den USA und Valentin Royer aus Frankreich in drei Sätzen jeweils beschlossen. Allein gegen Alexander Bloks in der ersten Runde, der wirklich gut war. Der erstaunlicherweise, also ich habe das Spiel live gesehen, alle anderen beiden natürlich auch. Der hat wirklich überzeugend gespielt. Da musste Sascha einen Satz abgeben, aber ansonsten noch satzverlustfrei quasi. Und jetzt wartet natürlich mit Lejecka Platz 13 oder auf Platz 13 gesetzte Tscheche. Das ist natürlich mal ein anderer Brocken als die bisherigen Gegner. Muss man mal sehen, was Sascha da treibt. Mal gucken.
Ja, klar, aber zweite Woche Wimbledon, da hast du, also hört sich jetzt wie immer sehr klischeehaft an, aber da hast du keine leichten Gegner. Das sind Leute, die gerade auf Rasen, die Tschechen, ist immer spannend und ich glaube letztendlich, wird er das aber heute Abend noch, wird er das machen, da auf dem Center Court und dann sich das Duell entweder mit Fritz oder auch Alexander Bublik, den darf man auch nie unterschätzen. Das ist auch so ein Verrückter, der mit seinem Spielstil ja echt jeden nerven kann. Und wenn er Lust hat, dann spielt er auch Weltklasse. Und das ist dann schon ein absoluter Gradmesser. Aber ja, er hat auf Taylor Fritz schon in Wimbledon geschlagen. Also insofern, ich bin guter Dinge.
Was wir bei den großen Turnieren immer ein bisschen vergessen, ist die Doppelkonkurrenz. Und das möchte ich aber nicht vergessen, denn Kevin Kravitz und Tim Pütz stehen auch da mal wieder im Viertelfinale, im Männerdoppel, spielen morgen, müsste das sein, also am Dienstag, gegen zwei Franzosen, Reboul und Doumbia wahrscheinlich. Da bin ich mir nicht ganz so sicher, wenn man die beiden ausspricht. Außerdem, as we speak, also während wir hier aufnehmen, spielt Laura Siegemund noch im Damendoppel im Achtelfinale. Hat den ersten Satz 6-4 gewonnen, im zweiten liegen sie jetzt 5-2 hinten. Da müsst ihr dann einfach mal schauen, wenn ihr die Folge gehört habt, wie das ausgegangen ist. Und Laura Siegemund steht auch noch im Viertelfinale mit Roger Vaselin im Mixed-Doppel. Also da ist sie noch einigermaßen vertreten und mal sehen, wo da die Reise noch hingeht für die letzte deutsche Vertreterin dann im Hauptfeld noch.
Ja, das finde ich gut, dass du das ansprichst, weil die Doppelkonkurrenz verschwindet eigentlich doch immer in der Aufmerksamkeit. Er hatte natürlich jetzt ein ziemliches Hoch, nachdem Serena und Venus Williams zusammen antreten wollten und das dann doch nicht geklappt hat. Das hat sicherlich dazu geführt, dass vielleicht ein paar mehr Leute auch aufs Doppel schauen. Und die haben es halt einfach verdient und kommen doch in der Beobachtung häufig zu kurz. Und insofern finde ich das sehr gut, dass du auch das erwähnt hast.
Lass uns zum nächsten Thema kommen und zwar Rugby und da hatten wir in der letzten Folge schon einiges angeteasert über die Rugby-EM. Ich habe gesagt, geht doch mal hin, die Deutschen werden das Spiel verlieren, was letzten Montag anstand gegen Paraguay. Ich möchte nur sagen, ich glaube, viele wissen, wie es ausgegangen ist. Ich hatte da einen richtigen Riecher. Und umso mehr habt ihr euch gefreut, wenn ihr dann nämlich bei der Rugby-EM dabei wart. Denn die Deutschen gewinnen das EM-Turnier in Hamburg. Und man muss sagen, sie sind damit nicht automatisch Europameister, denn es fehlt noch ein zweites EM-Turnier. Also es ist quasi eine Series, die aus zwei Turnieren besteht. Aber sie holen sich schon mal den ersten Titel in Hamburg und es geht dann weiter, das musst du, ja, hier steht's doch, nach Kroatien und zwar 24. bis 26. Juli, also direkt in 2 Wochen ist da schon, in 3 Wochen das nächste Turnier, wo es dann um den EM-Titel geht, die Deutschen schon 2019 gewinnen konnten. Also sind wir mal gespannt, wie sich dann da auch im zweiten Turnier schlagen, oder Björn?
Definitiv. Das Turnier in Hamburg war ein absoluter Höhepunkt sicherlich für Rugby-Fans. Die haben einen Zuschauerrekord gebrochen, immerhin mehr als 7.000 Zuschauer in 3 Tagen. Das ist eine kleine Sportanlage, also die war richtig voll. Und man muss sagen, ne, wenn du im Finale 26-7 gegen den amtierenden Olympiasieger und EM-Titelverteidiger Frankreich gewinnst, dann zeigt das auf jeden Fall die Richtung, die ja auch der Sportdirektor in unserem Interview angedeutet hatte, dass sie mit den Männern durchaus hoffen, vielleicht schon 2028, aber spätestens 2032 dann auch bei den Olympischen Spielen in Signa antreten zu können. Und insofern, ja, sicherlich ein toller Erfolg. Auch das 19-0 im Halbfinale gegen Belgien war ein absolutes Statement. 2-0 im 7er Rugby im Halbfinale. Musst du auch erstmal gewinnen.
Ja.
Genau. Und die Frauen?
26-12 auch noch gegen Großbritannien gewonnen. Also wirklich richtig, richtig starke Ergebnisse, die sie da auf den Zettel gelegt haben. Und genau, die Frauen, die sind im Viertelfinale ausgeschieden, wenn ich mich richtig entsinne.
Aber dann immer noch Fünfte gewonnen, geschlagen, Platz 5, 19-5. Und auch das ist das beste Ergebnis, was sie bisher in Hamburg überhaupt erreicht haben. Genau, da hat ja auch da der Sportdirektor gesagt, die sind ein Zyklus hinter den Männern, was die Entwicklung angeht. Aber auch da scheint der eingeschlagene Weg zu stimmen. Insofern schön fürs deutsche Rugby.
Hervorragende Nachrichten aus Hamburg dieses Wochenende. Das freut uns doch sehr. Und dann haben wir noch ein Thema, ein bisschen in eigener Sache, Björn. Und zwar sind seit heute Mittag die Nominierten für den Team D Award 2026 veröffentlicht. Es ist die 3. Ausgabe nach der Premiere 2022 und 2024 der 2. Ausgabe gibt es jetzt also auch für Mailand Cortina. Werden dort die Besten der Besten geehrt, möchte man so sagen. Es geht dabei nicht hauptsächlich um die sportlichen Erfolge. Da wollen wir gar nicht so den Fokus drauf legen, sondern es geht ein bisschen mehr darum, wer hat die Werte des Team Ds gelebt, wer hat Haltung gezeigt, wer war auch besonders neben dem Platz, ist da für den Sport, für die Werte des Sports eingetreten. Und vergeben wird der Award in 4 Kategorien. Es gibt einmal Olympics, Paralympics, Rookie of the Games, also die zum ersten Mal bei Olympischen Spielen dabei waren. Und eben eine neue Kategorie, die es seit diesem Jahr es gibt, und zwar die Legende. Und die wird für langjährige Verdienste vergeben.
An dich.
So lange mache ich das noch nicht. Ich würde mich noch als Rookie bezeichnen hier. Aber sehr, sehr spannende, sehr, sehr spannende Sachen. Und es ist nicht nur eine reine Team D-Award, also nicht nur olympische, sondern eben auch paralympische Kategorien sind dabei. Und ich finde das wirklich ein exquisites Teilnehmerfeld. Zum Glück muss ich mich da nicht entscheiden, sondern kann das den Team D-Fans und Team D-Para-Fans überlassen, dass sie eine Entscheidung treffen können müssen, wer denn diese Team D-Awards gibt. Und jetzt haben wir so viel drüber rumgesprochen, sollten wir vielleicht auch nochmal erzählen, wer denn da überhaupt nominiert ist. Also für die Kategorie Olympics Emma Eicher, Ski Alpin Johannes Rützek aus der nordischen Kombination und Vanessa Vogt aus dem Biathlon. Für die Paralympics Annalena Forster, Para-Ski Alpin Felix Schrader, Para-Eishockey und Marco Meyer, der beim Para-Langlauf und Para-Biathlon am Start war. Außerdem für die Rookie of the Games, und das finde ich besonders witzig, Georg Fleischhauer im Bob, außerdem Susanne Kreher aus dem Skeleton und Sebastian Marburger vom Paralanglauf. Und für die neue Kategorie Legende sind nominiert Tobias Wendel und Tobias Alt, Andrea Rutfuß, Paraski Alpin und Anja Wicker, Paralanglauf. Also da sind wirklich Top-Top-Namen dabei, muss man mal sagen. Sehr, sehr gute Auswahl. Ich bin gespannt, wer da das Rennen macht. Das Voting läuft seit heute Mittag, 12 Uhr, bis zum 15.07. noch 23.59 Uhr, bis der Letzte sein Knöpfchen gedrückt hat. Und wir sind ein bisschen gespannt, wer dann da am Ende ganz oben steht, ne?
Ja, du hast es schon gesagt, ich finde es total geil, dass jemand mit 37 Jahren als Rookie zur Wahl steht. Das hat man sicherlich in der Form auch nicht oft. Aber er hat es verdient, der Georg Fleischhauer, ist ja wirklich eine tolle Geschichte gewesen. Und Ich finde auch, also das Erstellen solcher Listen ist schon immer wahnsinnig schwierig, weil man wird ja doch gerne so viele Leute nominieren und am Ende weißt du, ich darf nur drei pro Kategorie und dann tut es natürlich immer weh, wenn man dann Leute streichen muss und jeder hat sicherlich auch noch Kandidatinnen und Kandidaten, die er eher draufgesetzt hätte auf die Liste. Aber ich finde auch, die Wahl kann oder wird auf jeden Fall sehr spannend werden. Ich finde die Auswahl der entsprechenden Kandidatinnen auch gut. Und bin gespannt, wer dann gekürt wird. Wann wird gekürt, Konsti?
Am 25., am 24.7., so rum ist es, 24.7. an einem Team D-Abend, der in Hannover stattfinden wird. Da gibt es dann die Entscheidung, wenn ihr vor Ort nicht dabei sein könnt, dann ist das über Social Media, könnt ihr das einfach verfolgen. Schaut da gerne auf teamdeutschland.de vorbei, da ja, verleihen wir quasi live dann mit und ihr seht, wer die Gewinnerin oder die Gewinner sind. Ich bin auch schon sehr gespannt. Mal sehen.
Ja, cool.
Lass uns dann noch auf eine sonstige Geschichte schauen und die du nämlich letzte Woche schon, ja, die wir ab und zu mal verfolgen, denn wir gucken auch ab und zu mal in die Jugend und haben da diese Woche einen ganz besonderen Erfolg gesehen, denn die Handball-U20-Frauen wurden Europameisterinnen. Das ist besonders spannend, denn du, jetzt musst du mir helfen. Hast du schon das Interview geführt oder führst du es noch mit Erik Wuttke, nämlich dem Nachwuchs-Bundestrainer beim Handball?
Ja, ich habe es schon geführt. Wir haben es Ende vergangener Woche geführt. Da war noch nicht ganz klar, was daraus wird. Und tatsächlich sind die U20 Junioren sogar Weltmeister geworden.
Weltmeister.
Die
Aber sie
waren in
sind auch
China am
amtierende
Start.
Europameisterin.
Genau, sie sind
So
amtierende
rum nämlich.
Europameisterin in der U19 gewesen im vergangenen Jahr und sind jetzt in China Weltmeisterin geworden. Gab es noch nie in der Form für Deutschland. Und das ist natürlich, haben Dänemark geschlagen im Finale, immer wichtig im Handball. Und genau, wir haben ein Interview mit Erik Wuttke, der ja nicht nur Co-Trainer von Alfred Gislason bei den Männern ist, sondern auch U18, U19 Bundestrainer, also auch im Nachwuchs extrem engagiert. Und er spricht in dem Interview über diese Thematik Talent, wie findet man Talente, wie fördert man den Nachwuchs, warum ist das so extrem wichtig, da auch entsprechend aufgestellt zu sein. Und es folgen jetzt eben in diesem Sommer noch einige Turniere der Juniorenteams, unter anderem in dieser Woche dann schon die U20 EM der Junioren. Und genau, darüber spricht Erik bei uns im Interview und glaube, das ist ganz spannend, das sich mal anzuschauen, weil ja, er hat eine ganze Menge zu erzählen.
Ja, auf jeden Fall. Ich weiß, er war auch im Deutschen Haus in Cortina. Das weiß
Ja.
ich. Er war auch vor Ort, hatte auch den Wintersport mal ein bisschen verfolgt. Das ist, da hätten wir ja vielleicht auch noch mal was zu erzählen. Aber was im Deutschen Haus passiert, das bleibt dann meistens auch im Deutschen Haus. Ist wahrscheinlich besser.
Ich
Wann
weiß nicht,
finden,
also
wann kriegen wir das Interview denn zu
das
sehen? Ab wann können wir das sehen?
morgen früh wird das bei DSB.de und dann sicherlich auch bei teamdeutschland.de zu lesen sein. Und genau, so ist der Plan, dass das ab morgen läuft. Ja, gerne reinschauen.
Also, wenn ihr das hört, Dienstagmorgen, schaut da gerne auf dsb.de oder teamdeutschland.de, werden wir es natürlich auch haben. Schaut da auf die Website und ja, dann wisst ihr alles über die Jugendarbeit im Handball. Sehr, sehr interessant, was da so passiert. Björn, dann haben wir es auch für diese Woche schon wieder geschafft. Wieder einiges
Ja.
passiert. Ich bin gespannt, wo es uns noch hinträgt diese Woche. Zum Glück müssen wir uns nicht mehr so sehr über den Fußball unterhalten,
Oh, da
sondern.
könnte man sich natürlich abendfüllend drüber unterhalten, aber du hast vollkommen recht. Mich wird es am Wochenende nach Hamburg zum Triathlon tragen, das weiß ich
Auch
schon
sehr
und da freue ich
gut.
mich auch sehr drauf, weil das immer ein tolles Event ist mit der Weltserie da und der Staffel-WM und insofern, ja, da freue ich mich schon drauf und du wirst sowieso wieder alles gucken,
Nee,
was ein gutes Ende kommt.
mich würde es auf die Couch treiben, so ehrlich kann ich sein. Ich gucke hier den
Auch
ganzen Tag
schön.
Tour de France, auf dem zweiten
Ja,
Bildschirm noch ein bisschen Tennis und was dann halt
absolut.
noch so läuft, ne? Mal schauen.
Vollkommen zu Recht.
Ich bin da völlig offen, damit wir dann natürlich auch nächste Woche Montag wieder berichten können von dem, was so in der Welt passiert, in der Welt des Sports, des olympischen Sports passiert. Und dann würde ich sagen, hören wir uns eben auch nächsten Montag wieder.
Super, dann drücken wir die Daumen, dass bei den Touren die Wandblende nicht zu viel Unwetter haben und die Instagram nicht zu so schlimm ist, dass sie Menschen das abgenießen will. Dann ja, vielen Dank. für die Einladung, Christi.
Vielen Dank, dass du auch diese Woche wieder bereit warst. Wir hören uns nächste Woche. Kommt ihr gut durch die Woche. Macht's gut. Danke fürs Hören. Ciao, ciao.
Ciao.
Dieser Podcast wird produziert von Team D Studios. Moderation Konstantin Füller.